Nur ein kurzer Werbehinweis, dann geht's los.
Sucht ihr auch nach einer besseren Alternative zu herkömmlicher Blumenerde? Dann gibt's jetzt einen guten Tipp für euch. Die mineralischen Pflanzsubstrate von Lechuza. Egal ob Garten oder Fensterbank, Lechuza bietet mit Pon für jede Pflanze das passende Substrat. Ob universell einsetzbare Substrate für Grünpflanzen oder Spezialsubstrate für Zitruspflanzen, Gemüse, Kakteen und Orchideen. Sie alle sorgen für eine reiche Ernte und eine wunderschöne Blütenpracht. Die mineralischen Pflanzsubstrate von Lechuza sind torffrei, made in Germany und bestehen aus natürlichen Rohstoffen. Sie sorgen dafür, dass Staunässe und lästige Trauermücken vermieden werden. Mit den Pohn-Pflanzsubstraten schafft ihr beste Voraussetzungen für sattgrüne Pflanzen auch im Innenbereich. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Wart ihr schon mal von einem Gartenprojekt enttäuscht, weil ihr zu hohe Erwartungen hattet? Setzt euch lieber Ziele, die ihr wirklich erreichen könnt. Hier kommt ein guter Vorsatz, der wirklich realistisch ist. Dieses Jahr um die Altersvorsorge kümmern. Mit Clark könnt ihr euch ganz einfach dazu beraten lassen. Die kostenlose App hilft euch zum Beispiel dabei, mehr aus eurer Rente zu machen. Innerhalb weniger Minuten bekommt ihr einen Altersvorsorgevergleich, der euch die Top-Tarife anzeigt. Und wenn ihr euch die Clark-App runterladet und zwei eurer bestehenden Versicherungen eintragt, dann schenkt euch Clark mit dem Code GARTEN34 einen 30€ Shopping-Gutschein. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Gartenradio mitten im Grünen.
Ja, und in dieser Folge wird es scharf, aber so richtig. Ich bin nämlich auf einen Chili-Züchter gestoßen, der unter anderem die schärfste Chili der Welt anbaut. Beruflich ist er Professor für Wirtschaftswissenschaften und auf ihn aufmerksam geworden bin ich, weil er in diesem Sommer einen Vortrag über Alexander von Humboldt gehalten hat. Humboldt, der Naturforscher, wird ja in diesem Jahr groß gefeiert, weil er vor 250 Jahren geboren wurde. Und Rudolf Kerschbarmer, der hatte in seinem Vortrag die Frage gestellt, war Humboldt ein Chili-Aficionado, also ein leidenschaftlicher Chili-Liebhaber? Das wäre jedenfalls nicht unwahrscheinlich, denn Humboldt ist jahrelang durch die Heimat des Chili durch Südamerika gereist. Ich wollte also mehr wissen über Chili und über Humboldt. Dafür bin ich nicht nach Südamerika gereist, sondern nach Südtirol, dahin, wo Professor Rudolf Kerschbarmer in seinem privaten Garten hunderte von Chili-Pflanzen anbaut. Die Sonne brennt über Lana. Das Dorf liegt im weiten Tal der Etsch, inmitten mächtiger Südtiroler Alpenkulisse. Ein unbefestigter Weg führt in einen kleinen Weiler. Kerschbarmer steht auf der Klingel von einem alten Bauernhaus auf der linken Seite und Kerschbarmer steht gleich auf mehreren Klingeln eines modernen Mehrfamilienhauses mit Holzbalkonen und einem Holzturm gegenüber. Während ich noch überlege, bei welchem Kerschbarmer klingel ich denn als erstes, kommt ein Mann um die Ecke. Einer, der eher nach Abenteurer als nach Wirtschaftsprofessor aussieht. Ein Drahtiger mit 50er, mit kurzer Hose, erdfarbenem Hemd und Cowboyhut. Rudolf Kerschbarmer. Zusammen gehen wir hinter das Haus, wo ich ungläubig vor einem riesigen Tisch voller Chilis stehen bleibe. Ich gucke da auf den Tisch mit einer weißen Tischdecke und da liegt Chili in Rot, in Gelb, in Hellgelb, in Grünlich.
Braun, Violett oder was ist denn das? Auberginenfarbe.
Die längste Chili, die ich hier sehe, da hinten, die sieht aus wie so ein verkrüppelter langer Feenfinger in Grün und die ist vielleicht 30 cm?
Ja, oh. Das kann sich schon sein, ja. Vielleicht die kleinste ist die Acicarapita, die dort.
Die
schmeckt auch wunderbar. Also da gibt es in Österreich so einen Tomatenpapst, der beschreibt die als die teuerste Chili der Welt, wahrscheinlich, weil sie bei ihm am teuersten ist.
Die hat einen grünen Stängel und dann eine orange-gelbe Frucht, ungefähr so groß wie eine Erbse.
Ja, kleine.
Und kleiner
kleine,
noch. Kleine, kleine Erbse. Kleine Erbse. Und was ist an der jetzt, außer dass sie klein ist, so besonders?
Sie hat schon einen sehr ausgeprägten Geschmack. Sagt Ihnen Habanero-Aroma was? Also so, die hat starke, fruchtige Noten und die ist eigentlich relativ scharf auch. Meine Frau verwendet die gerne, weil man sie sehr gut dosieren kann. Da reicht so ein kleiner Chili auch für einen Teller Suppe oder so, reicht der gut. Also man misst die Schärfe der Chili so in einer Skala, die Scoville-Skala. Das hat ein Chemiker in so 1912 erfunden, diese Skala. Die Idee war, nehmen wir einen Chili, dann zerstampfen wir den zu einem Brei und dann fragen wir uns, wie viel Wasser muss ich jetzt dazugeben, bis ein typischer Proband nicht mehr merkt, dass das Zeug scharf ist. Wenn man 100 Teile nehmen müsste, bis man es nicht mehr merkt, dann hätte man einen Scoville-Wert von 100. Der Carabiter hat einen Scoville-Wert vielleicht von, ich weiß nicht, 80.000. Das heißt, man muss ein Teil Chili-Paste nehmen, 80.000 Teile Wasser dazugeben, bis ein typischer Proband nicht mehr merkt, dass das Gemisch dann scharf ist.
Also man testet dann nicht, wie scharf das ist, die Schärfe, sondern im Gegenteil, wann die Schärfe nicht mehr da ist.
Genau, genau. Das war die ursprüngliche Idee. Inzwischen kann man das auch chemisch bestimmen.
Und was ist die schärfste Chili, die es gibt?
Das ist der Carolina Reaper. Der hat einen Scoville-Wert von 1,5 Millionen. Also der schaut ziemlich ähnlich aus wie der. Das ist also Trinidad Moruga Scorpion. Und der hat auch über 1 Million Scoville.
Und wenn ich die Oma beschreibe, die ist so ganz, ja, knubbelig. Die ist also nicht so eine glatte Form, sondern und hat auch tatsächlich so einen, wie so ein Skorpion, Stachel, so einen kleinen Zacken am Ende.
Und ich würde sagen, alle, die so mehr wie 800.000 Scoville haben, da sieht man fast schon die Kristalle.
Also das sieht man, wie scharf die ist.
Man sieht nicht, wie scharf die ist, aber man sieht von der Struktur her, dass das eine sehr scharfe Chili ist. Die hat nicht nur die Falten wie die Habaneros, das sagt auch schon was aus. Aber wenn Sie da schauen, die fast wie die Kristalle schon eingebaut.
Da fragt man sich ja eigentlich, wozu braucht die Natur solche scharfen Früchte?
Da gibt es einige Erklärungen dazu, wieso bildet sich Schärfe. Ich meine, eine Idee ist, die Schärfe, die merken nur die Säugetiere, die fressen sie dann nicht. Das ist sozusagen ein Fraßschutz gegen die Säugetiere. Vögel zum Beispiel merken die Schärfe überhaupt nicht. Die Vögel fressen die und in der Evolution ist ja, dass die Gene überleben wollen. Und ein Gen überlebt wahrscheinlich am besten, wenn es in der Welt sehr weit verteilt ist. Wenn das ein Vogel frisst und dann wieder ausscheidet, der fliegt weit und kann die Gene weit verbreiten. Wenn ein Säugetier das frisst, dann geht es um die nächste Ecke und scheißt dorthin, um es ganz profan zu sagen.
Wenn wir so scharf essen, sagt man, das brennt. Aber richtig brennen ist das eigentlich nicht, oder?
Das sind schon fast dieselben Rezeptoren. Das sind Schmerzrezeptoren. Ich würde sagen, das nächste Feeling ist die Hitze. Also es ist wie ein Heißgefühl.
Wird dann auch heiß? Fängt man an zu schwitzen?
Ja, sicher. Fängt man an zu schwitzen. Auch ich, obwohl ich schon relativ abgebrüht bin. Wenn ich jetzt so einen esse, dann fange ich am Kopf an zu schwitzen.
So ein Trinidad Moruga Scorpion Red, der Name allein macht ja schon Eindruck. Ja, wir hatten im deutschen Fernsehen vor ein paar Jahren den Fall, da gibt es so einen Moderator, der heißt Stefan Ross. Und der sollte vor laufender Kamera eine Currywurst probieren mit einer ganz scharfen Chilisauce. Der ist kollabiert und musste ins Krankenhaus.
Das habe ich gehört, ja.
Also könnte man schlimmstenfalls sogar an einer scharfen Chili sterben?
Ich glaube nicht, dass schon viele da gestorben sind, aber theoretisch ist das natürlich möglich. Man kann einen allergischen Schock kriegen, wenn man das Zeug nicht verträgt, aber das kann man von anderen Speisen auch bekommen. Also wenn Sie eine Allergie dagegen haben, na sonst tut man sich wahrscheinlich schon schwer, sich umzubringen mit einer Chili, aber ordentlich leiden kann man schon.
Wann haben Sie denn mal gelitten?
Also ich verbringe den Winter ganz gern in südlicheren Gefilden und ich baue jedes Jahr so massenweise Chilis an. Es war dann Dezember und im Jänner wollten wir wegfahren und da standen noch hunderte Stauden rum, also Töpfe mit Chilipflanzen drinnen. Dann dachte ich mir, was tue ich denn mit denen jetzt? Also viele haben wir getrocknet und dann habe ich an Freunden verschenkt. Und dann war noch der Carolina Reaper übrig, also das ist der Ultrascharfe. Und da habe ich mich nicht getraut, den irgendwie zu verschenken, weil da bringt man die Leute ja um.
Also doch.
Ja. Und dann ist mir nichts Gescheiteres eingefallen, als alle Früchte, die ich gefunden habe, klein aufzuschneiden und habe den dann in Treber, das ist ein Schnaps, hat halt 40 Grad oder 45 Grad. Und ich habe da so ein Wegglas genommen, den Carolina Reaper reingeschichtet und den Treber rübergeschüttet. Und der stand dann 3 Monate da in der Sonne und wir waren in Australien und dann kommen wir zurück. Und ich hatte noch nicht mal den Koffer ausgepackt. Ich sah das Glas da stehen und habe einfach einen Schluck gemacht und dann hat es mich niedergebrackt. Also das war echt hart. Also ich bin nicht dran gestorben, aber hatte, glaube ich, 15 Minuten keine Luft mehr gekriegt und konnte mich nicht bewegen.
Milch soll ja helfen.
Ja, Milch ist gut oder auch Butter oder Käse. Wenn bei uns da so Unfälle passieren, dann nehmen wir meistens eine Mozzarella, haben wir immer im Eiskasten, das hilft recht gut. Wichtig ist, also was machen die Chilis scharf? Das ist das Capsaicin oder eine ganze Gruppe von Capsaicinoiden. Das Hauptding ist das Capsaicin selber und das bildet sich in den Scheidewänden, in der Plazenta vom Chili, also innen drinnen. Und wichtig ist, dass das nicht wasserlöslich ist, sondern nur fett- oder alkohollöslich. Also wenn man die Schärfe auf den Fingern hat, dann genügt es auch nicht, die abzuwaschen. Wenn ich mit den schärfsten Chilis hantiere, hantieren heißt manchmal, dass ich wirklich die Plazenta rauslöse und dann die Kerne runterlöse. Wir verkaufen auch Samen teilweise. Wenn ich das mache für eine Stunde lang, dann sind die Finger wirklich taub. Also die spüre ich nicht mehr. Wie kriege ich die Schärfe dann wieder runter? Da muss man wirklich mit Bürste und Seife mal ein bisschen was runter. Dann muss man die Hände einfetten und dann das 2-3 Mal wiederholen, bis man die Schärfe wieder runterbekommt.
Oh, ich habe ja jetzt eben gerade so ganz unbedarft an den Stängeln, an den Grünen angefasst, da passiert nichts.
Nein, auch an den Früchten.
Auch
die haben wie eine Wachsschicht, also außen sind die nicht scharf.
Hier liegen jetzt etwa 50?
Ich habe sie nicht, ja, eher in Richtung 100, würde ich sagen, Sorten.
Und die liegen immer in so kleinen Grüppchen von 10 bis 15, mal auch nur 3, die größeren. Und dann liegt ein kleiner weißer Stein davor und dann ist auch immer ganz liebevoll beschriftet, wie die heißen. Und da sind ja auch so tolle Namen dabei. Hier gibt es den Habanero Devil's Tongue Chocolate, also eine Teufelszunge Schokolade. Das ist ja, muss man sich erstmal einfallen lassen.
Also das sind Sorten, die sind weltweit verbreitet. Es gibt auch einige Sorten, die ich selber gezogen habe.
Welche?
Der Fotografenkiller. Ich muss Ihnen die Pflanze dazu zeigen.
Ach, da steht sie schon gleich hier neben der Terrasse. 1,50 hoch und...
Die hat einen richtigen starken Stamm. Der schaut eher aus wie ein Baum als ein Chili. Der ist wahrscheinlich schon 7-8 Jahre alt. Und der ist nicht umzubringen. Der ist durch Zufall entstanden. Da weiß ich die Elternsorten gar nicht. Ich habe eine Vermutung. Ich glaube, eine Elternsorte ist der dort drüben. Der Indian PC und eine andere Elternsorte ist eine Habanero-Art. Woher kommt der Name jetzt? Da gibt es einen Freund von mir, einen Fotografen, der ist gekommen, hat ein paar Fotos gemacht und hat so nebenbei an einer Frucht geknabbert und den hat es dann niedergestreckt. Seitdem heißt der Fotografenkiller.
Die sehen wirklich harmlos aus, sind etwa 2-3 Zentimeter lange grüne und rote.
Ja, wirklich hunderte und da haben wir schon welche runtergepflückt und der trägt echt seit 7-8 Jahren, Winter bis Sommer, trägt er Früchte. Das habe ich überhaupt noch nie an einer Pflanze gesehen, aber das ist ein Effekt, den nennt man Heterosis. Also wenn sich zwei sehr unterschiedliche Arten kreuzen, dann kommt das, was unten rauskommt, die erste Filialgeneration, ist dann typischerweise ist besser als der Vater und besser als die Mutter. Und das ist da durch Zufall entstanden bei dem. Der ist auch viel robuster als beide Elternsorten.
Wir stehen jetzt noch an der Terrasse. Da steht der große Tisch mit all diesen vielen Chili-Sorten. Dann sieht man auch schon Chili-Pflanzen überall. Und wenn ich mich jetzt umdrehe, dann ist hier so viel Grün in Ihrem Garten und so verwunschen, verwinkelt. Stehen hier jetzt noch irgendwo Chilis?
Stehen überall Chilis. Wir können mal in den Garten runtergehen.
Das machen wir und kommen dabei an Chili-Pflanzen mit Früchten in allen Formen und Farben vorbei. An der gelbknorpeligen Madame Jeannette, am gurkengroßen, schotenförmigen Aji Panko, der Bordeaux-Farben schimmert, und an der mini-erbsenkleinen Kostbarkeit der Aji Carapita, für die, wie sich später herausstellen soll, der Preis für 1 Kilo getrocknete Früchte bei 20.000 Euro liegt. Chilis sind faszinierende Pflanzen, aber eigentlich bin ich ja auch gekommen, um über Alexander von Humboldt und seine Chili-Leidenschaft zu sprechen. Im Jahr 1800 war Humboldt auf eine 5-jährige Reise durch Südamerika aufgebrochen. Hunger, Hitze, Malaria, feindliche Eingeborene, giftige Schlangen, nichts konnte diesen Wissenwoller davon abhalten, Pflanzen, Tiere, Geologie und das Klima zu erkunden. Und als erster Wissenschaftler der Welt kam er zu einer Erkenntnis, die uns heute selbstverständlich erscheint. Die Natur ist ein System, in dem alles mit allem zusammenhängt.
Ich bin ja auf Sie gestoßen, weil Sie haben dann den Vortrag gehalten, Alexander von Humboldt, und haben die Frage gestellt, war er ein Aficionado von Chilis, also ein leidenschaftlicher Liebhaber? Was haben Sie denn da rausgefunden?
Ob er ein leidenschaftlicher Liebhaber war, weiß ich weder bei den Frauen noch bei den Chilis genau. Dass er sich mit Chilis beschäftigt hat, das steht fest. Er hat auch einige beschrieben. Wir wissen viel über seine ausgedehnten Reisen in Südamerika. Die Chilis kommen alle aus Mittel- oder Südamerika. Die Wissenschaft hat sich auch damals schon mit den Chilis beschäftigt, auch mit den gesundheitlichen Wirkungen.
Welche?
Also damals wurde es mehr als Aphrodisiakum benutzt. Sagen wir, in den neuesten Forschungen geht es darum, ob man mit Chilis auch Krebs bekämpfen kann. Da gibt es inzwischen sehr viele Studien dazu, allerdings nicht doppelblind mit humanen Subjekten, sondern eben mit Zellkulturen und teilweise in Tierversuchen. Also wir wissen einiges drüber, aber noch nicht systematisch genug, um die Medikamente nutzen zu können. Wo Medikamente? Ich meine, es gibt ja so Pflaster mit Chili, also diese ABC-Pflaster, da ist der Hauptwirkstoff Chilis, also gegen Schmerzen, gegen rheumatische Erkrankungen.
Wie sieht es auch mit dem Kreislauf? Wenn er den runterkriegen kann, kann er den ja vielleicht auch
ja.
in Schwung bringen?
Kreislauf soll er auch stabilisieren und auf den Stoffwechsel soll er sich günstiger auswirken. Also man verbraucht mehr Kalorien, wenn man Chilis konsumiert. Also was auch, da gibt es auch Studien dazu, was relativ bekannt ist, dass er antibakterielle Wirkungen hat, auch gegen Pilze Wirkungen hat. Ich meine, ich glaube, es ist nicht umsonst, dass in den südlichen Ländern sehr viel Chilis konsumiert werden oder auch in den Speisen zugegeben werden. Die schützt einfach die Speisen vor dem Verderb, weil das Capsaicin gegen Bakterien und gegen Pilze wirkt.
Ich habe so ein Buch gelesen, Die Erfindung der Natur. Das ist eine Biografie von Alexander von Humboldt. Und da werden auch beschrieben so Versuche, die er mit sich selber gemacht hat. Also der hat ja wirklich gerade auch in Sachen Elektrizität so viel ausprobiert, ja, was man eigentlich nicht machen würde. Da gibt es so die Geschichte in Südamerika, dass da ein See war voller Zitterale. Und die produzieren ja Stromschläge, da kann man sterben. Wissen Sie, ob er auch mal Chilis probiert hat, also ganz scharfe Chilis, also im Selbstversuch?
Ich bin mir sicher, dass er das getan hat, aber ich weiß keine Stelle, wo ich das nachschauen könnte. Der Alex war schon irgendwie eine faszinierende Persönlichkeit, auch wenn man so liest, oder diese Bergbesteigungen, oder ich glaube, er war auch der Erste, der die Hürdenkrankheit beschrieben hat. Ich meine, die hatten null Ausrüstung und die sind mehr oder weniger in den Stöckelschuhen auf 4000 Meter raufgegangen.
Und der konnte auch zeichnen, der hat ja unheimlich viel gezeichnet. Haben Sie mal Abbildungen vielleicht gesehen, dass er Chilis auch gezeichnet
hat? Ja, da gibt es Abbildungen dazu. Ich weiß gar nicht mehr, was für Chilis das waren. Mindestens zwei oder drei Bilder gibt es von ihm zu Chilis.
Wie sind Sie selber denn zu den Chilis gekommen?
Ich habe, das teile ich mit dem Humboldt, eine sehr große Passion für die gärtnerische Vielfalt. Und ja, angefangen hat die Vielfalt bei den Tomaten. Wir bauen so 200-300 Sorten Tomaten an. Vor 20 oder vielleicht 25 Jahren habe ich dann angefangen mit Chilis. Habe ich 2-3 Sorten angebaut. Da habe ich noch wenig Chilis selber konsumiert. Also wie ein normaler Sterblicher, halt, dass man ein Stück in ein Gulasch reingibt oder so. Aber man gewöhnt sich relativ schnell an die Schärfe. Und so ist es halt langsam immer mehr geworden.
Wie viele Chilis essen Sie denn heute?
Ja, sehr viele. Also Sie sehen, es stehen überall Chilis rum. Ich weiß nicht, wie viele Pflanzen ich habe. 200-300 Sorten und von jeder Sorte mehrere Pflanzen. Also ich würde sagen, da im Garten stehen sicher 600-700 Pflanzen rum. Und ich verkaufe die nicht. Also ich esse das mehr oder weniger alles auf. Also schon, wir trocknen die Früchte, dass ich auch im Winter was habe. Also anfangen tut die Saison bei der Ernte ungefähr Anfang Juli. Und da haben wir dann bis Februar haben wir frische Chilis. Und die Zeit zwischen Februar und Juli muss ich überbrücken mit getrockneten. Und das schaffe ich normalerweise.
Lassen die sich alle gut trocknen?
Ja, die lassen sich alle gut trocknen, wobei die dickfleischigen, bei denen liegt es eher nahe, dass man sie anders konserviert. Die kann man zum Beispiel einfrieren oder irgendwas. Wir trocknen vor allem die schärferen und die dünnfleischigen.
Und wenn ich jetzt hier gucke, wie heißt die nochmal?
Die heißt Maya Pimento.
Maya Pimento. Oh, da sind wir auch bei dem Namen, weil ja. Pimento heißt ja eigentlich Pfeffer.
Ja, botanisch haben die Chilis mit dem Pfeffer gar nichts zu tun, aber in der Sprache haben wir immer diese Pfefferoni, Pepperoni. Also gibt es zumindest im Sprachlichen eine Verwandtschaft zwischen den Chilis und dem Pfeffer.
Ja, weil es soll ja auf Kolumbus zurückgehen, weil der gedacht hatte, als er die gefunden hat, er hätte Pfeffer gefunden.
Genau. Wie die meisten Nachtschattengewächse, die sind da fast alle mit dem Kolumbus nach Europa gekommen. Also dasselbe gilt für die Kartoffeln und für die Tomaten und für die Chilis genauso. Und die haben dann relativ lange Zeit eher das Dasein von Zierpflanzen gehabt. Die waren in den Klostergärten, schauen gut aus und statt Blumen hat man halt diese Früchte oben. Das gilt für die Tomaten und für die Kartoffeln fast genauso. Die wurden nicht gegessen. Ich glaube, meine Großeltern haben auch noch keine Tomaten gegessen. Also das ist eine relativ neue Entwicklung, dass man Tomaten auch isst.
Wenn ich jetzt hier drauf gucke, da sind ja viele rote hängen dran, viele grüne, dann würde ich mal sagen, wer rot ist, ist reif, kann ich pflücken.
Genau, aber das gilt natürlich nicht für alle Sorten. Da fragen mich auch die Leute immer, wann weiß man, dass die Chili reif ist. Das einzige Allgemeine, was ich sagen kann, ist, grün sind sie nie reif. Selbst diese Regel gilt nur mehr beschränkt. Es gibt inzwischen einen grünen Habanero, der grün bleibt. Aber normalerweise färben die sich irgendwie ab. Entweder sie färben sich von grün nach rot ab oder von grün nach gelb oder von grün nach braun. Es gibt aber auch Sorten, die haben 3-4 Farbstadien. Die fangen an bei grün, dann werden sie schwarz und dann werden sie orange und dann werden sie erst rot. Man kann die Chilis ja natürlich auch grün essen. Sie schmecken halt dann ein bisschen anders. Sie haben mehr Bitternoten drinnen. Es fehlt ihnen dann der Zucker. Also meine Mama, die ist vor einem halben Jahr gestorben, aber die wollte immer grüne Paprika haben. Die hat immer die Paprika immer grüner geerntet, weil das hat ihr viel besser geschmeckt. Die wollte nicht einen roten Paprika oder einen gelben, sondern einen grünen. Das war sie gewohnt, dass ein Paprika eben so schmecken muss mit diesen Bitternoten drinnen.
Ja, weil eine Chili ist auch eigentlich nichts anderes als eine kleine Paprika in scharf.
Genau, Paprika, diese Gemüsepaprika, die gibt es noch nicht lang. Ich glaube, die sind ungefähr 100 Jahre alt. Also die wurden von ungarischen Züchtern wurde die Schärfe weggezüchtet und die dann ein bisschen größer gezüchtet. Aber das sind im Grunde Chilis, die halt ein bisschen in einem anderen Gewand daherkommen.
Wir sind hier natürlich in Südtirol in einer sehr sonnenverwöhnten Gegend. Ist der Anbau von Chili überall möglich?
Ohne Sonne ist es extrem schwierig. Wenn Sie einen sonnigen Platz haben, können Sie auch in Norddeutschland Chilis anbauen. Das Problem ist ein bisschen die Vegetationsdauer. Also Sie müssten da Sorten wählen, die eine relativ kurze Vegetationsdauer haben. Das Hauptproblem bei den Chilis ist, dass sie nicht winterhart sind. Also die sind zwar mehrjährig, die Pflanzen, aber die am kältetolerantesten vertragen 0 Grad. Und wenn es unter 0 Grad runtergeht, dann sterben die Pflanzen ab.
Also dann sterben ihre auch ab, weil hier wird es ja garantiert unter 0 Grad.
Ja, aber ich kann Ihnen dann oben zeigen, ich habe so ein paar Tricks, wie ich die schützen kann, sodass nicht unter 0 Grad runtergeht.
Die Tricks will ich natürlich hören. Und so machen wir uns so langsam durch diesen Südtiroler Dschungel von Rudolf Kerschbammer auf den Weg zurück zum Haus. Vor lauter Büschen und Bäumen kann man kaum mehr als 2-3 Meter weit gucken. Etwa 3000 Quadratmeter groß ist das Gelände, auf dem unter anderem 40 Feigenbäume, 350 Apfelbäume und zahllose Tomaten wachsen. Es gibt ein Gewächshaus und einen Bärenkäfig, einen mannshohen Zaun, etwa 20 Meter lang und 4 Meter breit, in dem eine Hundertschaft von Stachelbeeren, Brombeeren, Himbeeren und Gojibeeren wachsen. Und dann sind da ja auch noch die rund 700 Chilipflanzen. Als wir wieder am Haus ankommen, zeigt Rudolf Kerschbammer auf eine mächtige Chilipflanze mit roten, glockenförmigen Früchten.
So ein Stamm, der schon 5-6 Jahre alt ist, der ist schon ganz verkorkt. Diese Glockenchili, die sind extrem einfach zu überwintern. Die kann man einfach zusammenschneiden und in den Keller runterstellen und im Frühjahr wieder rausholen und dann treibt er wieder aus.
Ach, das wäre so eine Anfängerchili?
Das wäre eine Anfängerchili. Die hat auch kaum Schärfe und schaut einfach hübsch aus. Ist wahrscheinlich die unkomplizierteste im Anbau. Das Problem ist, wenn sie die in den Garten reinsetzt, dass die Vegetationsdauer zu lang ist. In Deutschland können sie nicht vor Anfang Mai wahrscheinlich die in den Garten raussetzen und dann im Oktober fangen dann erst die ersten Früchte an zu reifen. Das ist nicht ideal. Deshalb ist das eine ideale Anfänger-Chili, wenn man Chili in den Topf pflanzt. Dann können sie dann im Oktober ein bisschen zum Haus hinholen. ins Stiegenhaus, dann können die noch weiter abreifen. Da habe ich eben so eine Möglichkeit, einen Wintergarten daraus zu machen. Im Oktober habe ich dann so Stegplatten, die ich da, sehen Sie, habe ich so einen Rahmen gemacht. Oben sind die fix verglast und unten also einen Rahmen, da kann ich dann so Stegplatten hingehen. Dann habe ich den Raum dann als Gewächshaus sozusagen.
Und das ist dann der Trick, wie man die überwintern kann. Ja. Wenn man am Haus so eine Art Gewächshausveranda hat.
Genau, das geht gut. Ein kühles Stiegenhaus geht auch gut. Sie könnten sie natürlich auch in der Wohnung überwintern. Da haben Sie typischerweise das Problem, wenn Sie eine Pflanze, die im Sommer draußen war, reinholen, dann bekommt die typischerweise Läuse. Und das ist einfach nur eine Schweinerei. Das kann man machen, aber da würde ich empfehlen, dass Sie mit Neemöl die Spritzen vor sie reingeben. Einfach prophylaktisch, solange Sie noch nicht krank sind. Das Neemöl, das ist im biologischen Anbau zugelassen und das funktioniert relativ gut.
Vielleicht gehen wir noch rauf.
Wir gehen ein Stockwerk höher, wo das Arbeitszimmer des Professors liegt. In erster Linie ist er ja Wirtschaftswissenschaftler und beschäftigt sich mit der Spieltheorie. Das heißt, er macht Prognosen, die vorhersagen, wie Menschen in Wirtschaftsbeziehungen Entscheidungen treffen und wie man diese Entscheidungen beeinflussen kann. Die Entscheidung von Rudolf Kerschbaumer ist eindeutig. Wissenschaft und Garten, beides macht er hundertprozentig und deshalb müssen 4 Stunden Schlaf pro Nacht reichen. Zwischen 5 und 6 Uhr morgens geht er in den Garten und ab 9:30 dann an seinen Computer. Von dem aus guckt er auf schneebedeckte Alpengipfel und natürlich auf Chilis, Chilis, Chilis.
Das ist ja schön. Ihr Büro hier, Fenster steht auf, Terrasse draußen. Wir gehen jetzt auf die Terrasse und hier steht alles voller Chili. Das genau. Ist ja mein Büro.
Ja, da bin ich ganz gerne heraus, auch wenn es nicht gerade zu heiß ist. Habe auch die Angewohnheit, dass ich so nebenbei an den Chilis die auch ausprobiere.
Ach, und hier sind so Chilis, die sind mir unten schon aufgefallen. Die haben so Querrisse wie...
Die heißen Elefant, die haben so wie eine Elefantenhaut. Sind extrem attraktiv, sind nicht sehr scharf und haben so ein rauchiges Aroma. Die passen zum Beispiel für Aglio Olio Peperoncino, ist das ein guter Chili.
Wenn wir jetzt nochmal gucken, Sie und der Alexander von Humboldt. Sie haben ja nicht nur die Naturliebe gemeinsam. Der war ja auch ein akribischer Wissenschaftler.
Ja, aber der hatte ja auch eben nicht nur eine Art. Das fasziniert mich auch an ihm, dass er so viele Interessen hatte und das alles unter einem Dach gekriegt hat. Es gibt schon Leute, wo du denkst, die haben noch 2 Gänge mehr.
Meinen Sie denn, Sie wären ohne Chili, ohne Garten ein anderer Wissenschaftler geworden?
Na, das ist jetzt schwierig. Vielleicht ohne Chili wäre ich wahrscheinlich nicht anders geworden. Ohne Garten vielleicht hätte ich noch mehr Zeit in die Wissenschaft gesteckt, weiß ich nicht. Obwohl ich dort auch relativ viel Zeit und relativ viel Energie reinstecke und bin schon mit fast derselben Passion auch Wissenschaftler. Ja, sag mal, ohne Garten, ja, hätte ich wahrscheinlich ein anderes Hobby. Ich weiß es nicht.
Aber umgekehrt, wie viel Wissenschaft ist denn im Chili-Anbau?
Ein bisschen Wissenschaft ist da schon drin, da stecke ich schon ein bisschen Akribie rein, die Klassifizierung oder welche Sorte kreuzt sich mit welcher und was ist dominant in der Vererbung, da gibt es kaum Literatur dazu. Ich habe festgestellt, wenn sich 2 Sorten kreuzen, in der Farbe scheint das Rot dominant zu sein, in der Schärfe ist das Scharfe dominant, also wenn Sie einen Schärfer mit einem Milden kreuzen, wird es immer schärfer. Wir haben es geschafft, schon vor 20 Jahren hatten wir vielleicht 50 süße Paprikasorten. Die habe ich mal geschafft, in einer Saison alle in Schärfe umzuwandeln. Wir haben ausgeschaut, wie sie immer ausgeschaut haben, aber haben alle Schärfe bekommen. Man stellt vielleicht als Wissenschaftler andere Fragen, die man als Laie wahrscheinlich nicht machen würde. Und natürlich die Systematisierung und dass man, das ist auch mit den Äpfeln so. Man muss da Buch führen. Wenn man das mit einer bestimmten Wissenschaftlichkeit betreibt, dann hat man nur mehr ein Chaos. So wie ich mit meinen 350 Apfelsorten. Bei mir sind die Bäume beschriftet, dann gibt es einen Lageplan, wo das noch beschriftet ist und dann gibt es noch eine Excel-Tabelle, wo es nochmal beschriftet ist. Sonst findet man die Bäume ja nie mehr wieder.
Gibt es auch ein Chili-Buch?
Gibt es noch nicht. Ich habe Ihnen von einem Fotografenkiller unten erzählt. Und das ist ein Freund von mir, mit dem habe ich vor Jahren besprochen, wir schreiben ein Chili-Buch. Er macht die Fotos und ich schreibe dann, er hat die Fotos gemacht und ich habe nie was geschrieben.
Düngen? Muss ich Chili düngen?
Ich dünge sie nicht. Von den Pflanzen, die da rumstehen, kann ich vielleicht 10% überwintern. Die restlichen werden abgeschnitten. Und werden einfach gekillt. Das ist immer für mich ein
schlimmer Moment.
Schlimmer Moment, genau. Die schneiden wir sie samt den Früchten ab und in den Keller runter und verarbeiten sie dann. Und dann kippe ich diese Erde auf einen Haufen und reichere die dann im Frühjahr mit Pferdemist, weil wir Pferde haben, und Kompost mische ich das ab und das kommt wieder rein. Und diese Pferdemist und der Kompost, das ist sozusagen der Langzeitdünger, mit dem müssen Sie auskommen. Jetzt, wenn Sie da schauen, das sind alles relativ große Töpfe, die ich da habe. Wenn Sie jetzt natürlich einen kleinen Topf haben und wollen dort eine große Pflanze haben, dann kommen Sie ums Düngen nicht herum. Ich lese immer wieder in der Literatur, man muss Chilis einmal die Woche düngen. Das ist von mir aus gerne eine absurde Aussage. Man muss gar nichts einmal die Woche düngen. Ich kenne auch keine Blume, die man einmal die Woche düngen muss.
Und da sehe ich aber auch so eine Bewässerung, oder?
Das ist so ein kleiner Bewässerungscomputer, den habe ich sicher schon seit 10 Jahren. Der funktioniert immer. Da tauscht man halt einmal im Jahr die Batterie aus. Und ich habe da eingestellt, dass 2x am Tag für 3 Minuten Wasser läuft. Und das genügt. Ist besser öfter, aber ganz kurz. Und so rennt auch kein Wasser unten raus. Sie sehen, das schaut alles relativ trocken aus und funktioniert eigentlich blendend.
Apropos trocken. Den getrockneten Chili würde ich auch gerne noch sehen. Und so gucken wir noch in den Keller, wo rote und gelbe Chili aus Einmachgläsern leuchten. Rudolf Kerschbaumer greift sich ein Glas, schraubt den Deckel auf und hält es mir unter die Nase.
Ein riecht scharf, ehrlich gesagt.
Ja, riecht aber nicht sehr scharf. Nee. Riechen Sie mal das, der ist schon schärfer.
Ja, aber auch fruchtig.
Ja, die scharfen Chilis, die gehören alle zur Art Chinense, also Capsicum Chinense. Und die haben alle so fruchtige Aromen. Und das ist überhaupt der schärfste Chili der Welt, das ist der Carolina Reaper. Und der hat schon so fruchtige Noten drinnen.
Ehrlich gesagt, da habe ich jetzt echt Respekt vor. Wenn man da jetzt dran käme, wird es dann auch schon brennen?
Ja, na sicher. Sie dürfen da nicht reinfahren.
Essen Sie die auch bei
irgendwas? Ja, ja, ja.
Frau und Kinder auch wohl auf?
Das ist eben das Problem, nicht nur in der Familie. Beim Kochen muss man immer an das schwächste Glied denken. Und im Grunde habe ich dann angefangen, eben Gerichte zu machen, die ich dazu esse. Also was ich täglich esse, ist so eine Avocado-Creme mit Chili. Das ist Avocado und ein bisschen Tomate und Chili drin. Und Salz und Pfeffer. Und das kann man praktisch überall dazu essen. Da kann man einfach jeder Speise ein bisschen einen Kick geben. Oder, und das habe ich auch immer, Chili-Mühlen am Tisch stehen. Unterschiedliche Chili-Mühlen, die ich dann einfach noch nachschärfe. Die Leute sind unterschiedlich schärfetolerant. Und natürlich, wenn ich die so würze, wie es mir passt, dann sind sie für viele andere nicht mehr genießbar. Und der schaut auch schön aus.
Das ist jetzt ein gelber?
Das ist ein weißer, also ein weißer. Wie sagt man, Elfenbeinfarben. Ich hatte vor ein paar Jahren mal das Problem, dass mir die Chilis ausgegangen sind. Dann habe ich versucht, getrocknete Chilis zu bekommen in Bioläden und in Versandhallen. Das ist alles Mist, was man am Markt bekommt. Sie bekommen nie einen Chili, der so ausschaut, wie er ausschauen soll. Also ein roter Chili soll rot sein, ein weißer soll weiß bleiben, ein brauner soll braun sein. Das sind die Chilis, die habe ich im Internet bestellt. Sie müssen da mal rein. Riechen. Die sehen einfach schon vergammelt
aus. Wie braune,
aus.
Kleine Morchelpilze, ja. Irgendwie.
Und da riechen Sie mal rein. Das riecht wie ein Autoreifen oder was da drauf lag, wie Chili, oder? Das
ist ja, muffig.
Der ist zu heiß getrocknet, der hat sicher über 100 Grad gekriegt. Also trocknen darf man nichts mit so hoher Temperatur. Wir trocknen mit höchstens 60 Grad, auch das Trockenobst.
Im Backofen oder wo?
Nein, wir verwenden so diese Trockner, wie sagt man, ja, die man auch für das Obst verwendet. Die kann man besser regulieren. Natürlich, wenn Sie ein gutes Backrohr haben, können Sie auch im Backrohr machen. Wichtig ist, dass Sie eben nicht so weit draufgehen. In der Literatur wird oft empfohlen, mit 100 Grad das zu machen, dann kriegen Sie halt nur Mist mit 100 Grad. Es muss eben mit niedrigen Temperaturen und Lampen geschehen. Und eben, die sollen schmecken, wie sie frischer schmecken, wenn sie getrocknet sind und nur intensiver und nicht verbrannt oder irgendwas.
Dürfte ich vielleicht mal irgendeine probieren? Nur mal eine, die nicht so scharf ist, aber wo man mal merkt, die schmeckt jetzt anders als die aus dem Geschäft.
Ja.
Aber dann soll ich auch eine frische Chili probieren, meint er. Also nochmal Treppe hoch und raus. Dahin, wo unser Rundgang angefangen hat. An den Tisch mit der weißen Tischdecke und den rund 100 mehr oder weniger feurigen Chilis.
Also wenn Sie eine Chili probieren wollen und nicht wissen, wie scharf die ist, würde ich Ihnen empfehlen, immer zuerst die Spitze zu probieren. Weil dort am wenigsten Schärfe drin ist. Das hat damit zu tun, dass eben die Schärfe in der Plazenta gebildet wird und die Plazenta fängt erst ein bisschen weiter unten an. Und Sie können einfach probieren, mal das Spitzchen.
So So, da beiße ich jetzt mal rein in das Gelbe hier. In die Criolla Cella B.
Soll ich hier eine Mozzarella bringen?
Nee, geht. Ist scharf, aber ist angenehm.
Damit Sie sehen, was ich mit fruchtigen Aromen, schneiden wir mal so typische Habanero auf. Das ist die Madame Jeanette, die haben wir unten schon im Garten gesehen.
Rudolf Kerschbarmer nimmt ein Messer und schneidet die gelbe Madame Jeanette auf. An der soll ich aber nur riechen.
Die riecht nach scharf, oder?
Ja. Boah. Die hat eben so fruchtige Töne drin, so exotisch.
Zu exotisch und vor allem zu scharf für mich. Lieber koste ich noch was Harmloseres.
Und der Elefantfinger?
Wenn man so.
Das rauchige Aroma interessiert mich.
Ja.
Ich rieche jetzt nicht so viel. Sie ist innen rot. Außen hat sie diese Schale, so ein bisschen wie ein Vlies. Sehr fruchtig, aber die ist jetzt schon scharf.
Schon?
Ja.
Na echt jetzt?
Ja.
Aber dann habe ich wahrscheinlich, ich meine, das ist immer der Unfug, den man macht mit dem Messer. Weil ich zuerst die Habanero auseinandergeschnitten habe.
Ach so.
Das war mein Fehler. Ich hätte das Messer müssen mindestens desinfizieren dazwischen.
Aber da sieht man mal, dass mit der Schärfe echt nicht zu spaßen ist. Man sieht auch das Messer, das ist so ein bisschen feucht. Also da ist schon einiges dran.
Es ist auch so, dass im Haushalt gibt es alles extra für mich. Wir haben alle Haushaltsgeräte, einmal für scharf und einmal für normal. Ich finde, man kann jedes Essen mit Chilis verfeinern. Man kann natürlich auch jedes Essen mit Chilis kaputt machen, indem man die falschen Chilis oder eine zu scharfen Chilis zum Essen nimmt. Aber im Grunde kann man beim Frühstück anfangen und beim Abendessen aufhören. Man findet zu jeder Mahlzeit, zu jedem Gericht den richtigen Chili.
Chilis morgens, mittags und abends. Also einen Chili-Aficionado haben wir in jedem Fall diesmal kennengelernt. Mehr von Rudolf Kerschbarmer und seinen Chilis erfahren Sie wie immer auf gartenradio.fm. Da können Sie sich auch angucken, wie die teuerste Chili der Welt aussieht, die Achi Carapeta. Und falls Sie wissen wollen, wie atemberaubend spannend Wissenschaft sein kann, empfehle ich Ihnen das Buch Alexander von Humboldt, die Erfindung der Natur. Andrea Wulff hat es geschrieben. Das Buch über diesen ungebremsten Forschungsreisenden liest sich spannender als jeder Krimi. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikuni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Alpensegler. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
Also gerade jetzt im Herbst, wenn es dann wieder viel regnet, dann ist es wichtig, dass der Boden nicht offen da liegt und der Tropfen direkt auf den Boden fällt, sondern eine Abdeckung. Laub ist ein perfekter Bodendecker, um den Boden davor zu schützen, sein Leben und seine Nährstoffe, seine Struktur zu verlieren. Deswegen hinlegen, den Winter über drauflassen, ist perfekt. Und im Frühjahr hat man nur noch die Hälfte und auch einen guten Boden und auch wieder Nährstoffe im Boden.